Soundcheck Politik, der Podcast mit Andreas Stoch.
Einen Fehler gemacht. Ich hatte doch höhere Ziele, wollt Röderer trinken, Vermögen verdienen über Nacht. Stattdessen sitze ich hier den ganzen Tag, trink so viel Kaffee, den ich nicht vertrag. Kopiere Papiere, die ich nicht kapiere, und später sortiere ich sie in ein Fach. Doch wo ist der Sinn? Da wollte ich nie hin. Was bitte glauben die bloß, wer ich bin? Da kann noch was gehen, ihr werdet schon sehen. Ich werde die Bude hier bald übernehmen. Und läuft der Laden erstmal wie eine Eins, dann ist das alles hier irgendwann nein. Ich bin der Pate und werde euch Sklaven von allen Strapazen für immer befreien. Es könnte alles so einfach sein. Ich gönne allen ihr Eigenheim. Denn wir wollen eh keine Arbeit, wollen für jede Menge Geld. Und wenn es geht, keine Fragen, die uns irgendjemand stellt. Das könnte alles so einfach sein.
Mit den Fantastischen Vier begrüße ich euch ganz herzlich zu meinem Podcast Soundcheck Politik. Ihr wisst es, alle zwei Wochen begrüße ich Gäste. In Soundcheck Politik geht es dabei um die großen und kleinen politischen Fragen, aber es geht natürlich auch um Musik. Und mit wechselnden Gästen spreche ich nicht nur über aktuelle politische Herausforderungen, sondern natürlich auch über die musikalischen Vorlieben meiner Gäste. Und ich freue mich ganz besonders, heute eine wirkliche Fachfrau aus dem Bereich Bildung begrüßen zu dürfen. Monika Stein, die Landesvorsitzende der GEW in Baden-Württemberg, die sich seit vielen, vielen Jahren für bessere Bildung, bessere Bedingungen im Bildungsbereich in Baden-Württemberg einsetzt. Und mit ihr möchte ich heute natürlich über die großen Herausforderungen im Bereich der Bildungspolitik sprechen. Liebe Monika, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du unser Gast bist.
Vielen Dank für die Einladung, lieber Andi.
Und ich steige mal mit einer Flughöhe ein, die für Bildungspolitiker nicht die übliche ist, weil Bildung ja bekanntlich Landessache ist. Im Moment haben wir in Berlin die Koalitionsverhandlungen. Wir merken, da wird heftig gerungen über bestimmte Themen ganz besonders. Aber ich glaube, es besteht eine gewisse Chance, dass man das Thema Bildung vor die Klammer des politischen Streits zieht, weil im Sondierungspapier eben auch sehr deutlich etwas darüber steht, wie wichtig Bildung für unser Land ist und dass vor allem auch im Bereich der Investitionstätigkeit da was passieren soll. In dem berühmten Finanzierungsteil steht eben auch was von Bildungsinfrastruktur. Deswegen, liebe Monika, gleich mal so den Ball in die Richtung. Was erwartest du dir gerade auch von der Bundesebene, die ja für Bildungspolitik im engeren Sinne gar nicht zuständig ist, aber was erwartest du dir an Impulsen von dieser bundespolitischen Ebene, damit von einer neuen Bundesregierung auch für unser Bildungssystem in Baden-Württemberg?
Also ich erwarte von der künftigen Bundesregierung tatsächlich in verschiedenen Bereichen vieles, aber gerade wenn es um Bildung geht, muss ich sagen, ist es wunderbar, wenn tatsächlich Investitionskosten in einem großen Schwung übernommen werden können, besser gesagt ein großer Investitionsschub kommen wird von der Bundesebene, an die Länder weitergegeben werden kann und dann an die Schulträger von den Ländern, weil wir sehen, dass der Investitionsstau, den wir im Bildungsbereich haben, tatsächlich nicht aufgefangen wird und nicht aufgefangen werden kann von den Schulträgern, von den Kita-Trägern und vom Land alleine. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass der Bund da seinen Teil dazu beiträgt. Das andere ist, dass wir tatsächlich auch im Digitalisierungsbereich sehr klar sehen, auch wenn der Digitalpakt 2 jetzt noch kurz vor Ende der vergangenen Legislatur kam, es gibt tatsächlich deutlich mehr Bedarfe und da wurde vieles nicht gedeckt, was an Bedarfen da ist. Und auch das kriegen die Länder und die Kommunen allein nicht gestemmt. Das heißt, an der Stelle brauchen wir den Bund.
Also ich glaube auch, dass wenn man immer in den Sonntagsreden von der Bedeutung von Bildung redet, dann geht es zunächst mal, und der Bund darf ja auch manche Dinge nicht tun aufgrund unserer Verfassungsordnung, aber das zumindest im Bereich der Substanz, also der Bildungsinfrastruktur. Wir sprechen von Schulgebäuden. Wir sprechen zum Beispiel beim Ganztagsausbau dann auch von ganztagsgeeigneten Infrastrukturen. Und da geht es ja nicht nur um Klassenzimmer, sondern da geht es ja auch um andere Bereiche in der Schule. Da geht es vielleicht auch um die Frage von Lehrerarbeitsmöglichkeiten eine Schule, die stärker von Ganztag geprägt ist, braucht auch andere Arbeitsmöglichkeiten für Lehrkräfte. Das ist, glaube ich, etwas, was in der Vergangenheit jedenfalls nicht überall vor Ort vorhanden war. Und wir müssen ja versuchen, das irgendwo hinzukriegen. Digitalpakt hast du angesprochen. Auch das Startchancenprogramm steht ja zumindest im Sondierungspapier. Ich hatte ja die Ehre, jetzt im Bildungsteil mitverhandeln zu dürfen. Und ich darf jetzt auch nicht so arg viel ausplaudern von dem, was unsere Arbeitsgruppe erarbeitet hat. Aber ich glaube, dass wir schon sagen können, manches von dem, was eigentlich Länderzuständigkeit ist, ist etwas, was ohne den Bund auch in den letzten Jahren nicht möglich gewesen wäre. Und da geht es ja vor allem auch, denke ich, um eine bessere Zusammenarbeit. Wir haben ja immer die alte Thematik, 16 Bundesländer, die für Kultuspolitik zuständig sind. Da würde ich jetzt mal deine Meinung hören wollen. Wie siehst du das denn? Auf der einen Seite ist Föderalismus auch ein Wettbewerb der Länder untereinander, aber bei manchen Themen hat man auch das Gefühl, es wäre vielleicht manchmal besser, man würde koordinierter vorgehen. Ja, Bildungsplattform als ein Thema. Müssen wirklich 16 Bundesländer unterschiedliche Bildungsplattformen in Auftrag geben? Wie siehst du unter den Gesichtspunkten auch aus der Lehrerperspektive, aus der Sicht der Beschäftigten, das Thema Bildungsföderalismus?
Also Bildungsföderalismus werden wir nicht wegbekommen und muss, glaube ich, auch nicht wegbekommen werden. Aber gleichzeitig ist klar, wenn wir einheitliche Regelungen treffen auf tatsächlich alle Länder gemeinsam durch zum Beispiel die KMK, dann darf es nicht sein, dass die sich gegenseitig lähmen und dass die gegenseitig sich Beine stellen oder sich hintereinander verstecken, wie es zum Beispiel bei der Arbeitszeiterfassung der Fall ist, wo die untereinander sich eigentlich kurzgeschlossen haben. Kein einziges Bundesland wird kippen und niemand wird jetzt mit der Arbeitszeiterfassung anfangen, sondern sie stehen wie eine Eins und gemeinsam und niemand darf da irgendwie die Tür aufmachen. Also das sind Beispiele, wo sich zeigt, dass die KMK auch eher dazu neigt, sich gegenseitig ein bisschen zu verlangsamen und ein bisschen schon auch einheitliche Standards zu setzen, aber eben diese einheitlichen Standards in einem Schneckentempo, was nicht angemessen ist, wenn es um die Bildung geht. Wir sehen riesengroße Bedarfe im Bildungsbereich. Wir sehen den Lehrkräftemangel, der über alle Bundesländer hinweg vorhanden ist. Wir sehen den ErzieherInnenmangel, der uns sowohl in der frühen Bildung als auch, wenn es um den Ganztag geht, Beine stellen wird, wenn es um den Ausbau vom Ganztag geht, wo wir in Baden-Württemberg ganz, ganz schlimmes Schlusslicht sind innerhalb Deutschlands. Und an der Stelle setze ich schon auch Hoffnung in eine neue Bundesregierung. Aber ich muss auch klar sagen, diese Hoffnung ist bisher, also wäre schön, wenn du jetzt ein bisschen ausplaudern könntest aus den Koalitionsverhandlungen, weil bisher bei mir nichts ankam zum Thema Bildung. Also ich höre gerne von dir, dass das Thema Bildung vor die Klammer gezogen wurde oder gezogen werden soll. Und dass tatsächlich Bildungsinhalte, auch wenn es ums Finanzielle geht, jetzt gerade mit den beiden Sondervermögen, dass Bildungsinhalte da nicht hinten runterfallen, weil bei uns tatsächlich im Moment eher die Angst vorherrscht, dass bei all dem, was im Moment so im öffentlichen Raum und in der Politik diskutiert wird, das Thema Bildung, so wie es im Bundestagswahlkampf ist, eher hinten runterfällt. Und ich möchte sehr klar sagen, und das hast du ja eingangs auch gesagt, Bildung ist das Zukunftsthema. Wenn wir unsere Kinder und unsere Jugendlichen nicht befähigen, in dieser schnelllebigen Zeit mit diesen tatsächlich rasanten Änderungen im digitalen Bereich irgendwie klarzukommen, dann werden wir uns für die Zukunft nicht nur die Zukunft unserer Kinder verbauen, was schlimm genug wäre, sondern wir werden uns auch als Land unsere Zukunft verbauen. Und so kurzsichtig, so blöd kann eigentlich niemand sein.
Du sagst, das Thema, ich sage jetzt mal, bisherige Aufmerksamkeit für das Bildungsthema. In der Tat, im ganzen Wahlkampf hat Bildung keine Rolle gespielt. Das hat mir wehgetan, weil das ist, wie gesagt, eines der Zukunftsthemen. Du hast da vollkommen recht. Ich kann dir sagen, dass ich das Gefühl habe, gerade auch was in der Sondierung schon bekannt wurde, dass ja durchaus deutlich gemacht wurde, dass wir nicht im Stillstand irgendwie verharren dürfen, sondern dass jetzt Dinge nach vorne sich entwickeln müssen. Und ich habe mit Freude gelesen, dass in diesem Finanzierungsteil des Sondierungspapiers, das ist ja öffentlich, von Investitionen in Forschung, aber auch in Bildungsinfrastruktur steht. Da fangen wir mal bei den Kitas an. Wenn in Deutschland halt 400.000 Kita-Plätze fehlen, zum Personal kommen wir ja noch, aber dann muss ich einfach auch Geld in die Hand nehmen, um da was hinzukriegen. Denn 400.000 Kinder, die keine Kita besucht haben, werden auch nicht mit guten Chancen dann in ihre Grundschulzeit starten. Ich glaube, da sind wir uns vollkommen einig. Und ich sage jetzt einfach mal ganz vorsichtig, wir hatten in den Ampelkoalitionsvertrag ja was von einer besseren Zusammenarbeit geschrieben zwischen Bund, Ländern und Kommunen. weil wir ja gemerkt haben, da hat vieles geharzt, gerade bei der Umsetzung des Digitalpakts. Ja. Und da war leider das Ministerium so besetzt mit einer FDP-Dame, Frau Stark-Watzinger, dass das eigentlich ein Rohrkrepierer war, weil sie es in keiner Weise umgesetzt hat, was im Koalitionsvertrag stand. Und wie gesagt, ich erwarte mir jetzt vom neuen Koalitionsvertrag, sage ich jetzt einfach mal, dass man da vielleicht doch einen neuen Akzent setzt, nicht den Bildungsföderalismus anzugreifen, aber klar macht, dass ein gutes Bildungssystem durch eine gute Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Kommunen entstehen kann. Und ich glaube, wenn man den Akzent stärker auch lebt in der tatsächlichen Regierungsarbeit, dann könnte da was Gutes entstehen. Das Thema Investitionen, gerade auch was das Thema frühkindliche Bildung angeht. Wie siehst du da in Baden-Württemberg, und da machen wir vielleicht mal den Swing hin auch auf die Personalebene. Wir haben ja, auch wenn wir jetzt in Baden-Württemberg 60.000 Kita-Plätze, die fehlen eben in Baden-Württemberg, bauen würden, immer auch das Problem, was das Thema Personal angeht. Und wir leben nun mal in dieser Zeit, in der die Demografie sich deutlich auswirkt. Die stark geburtenstarken Jahrgänge der 60er Jahre, die verschwinden jetzt vom Arbeitsmarkt in den nächsten 10 Jahren. Und ich sage jetzt mal, die jetzigen Geburtenjahrgänge sind ungefähr halb so stark wie damals in den 60ern. Wie schaffen wir es aus deiner Sicht, sowohl unsere frühkindliche Bildung, aber vor allem auch unseren schulischen Bereich mit den notwendigen Fachkräften auszustatten? Wo siehst du da die Schlüssel? Wo siehst du die Stellschrauben, dass das gelingen kann?
Also das eine ist, dass wir diese Berufe tatsächlich attraktiver machen müssen, und dazu gehört, dass wir alle uns in der Verantwortungsgemeinschaft fühlen, die du gerade auch benannt hast, zwischen Bund, Ländern und Kommunen, wenn es um die frühkindliche Bildung auch geht. Wir haben jetzt gerade die TVED-Verhandlungen, die gescheitert sind, die im Moment geplatzt sind. Jetzt sind sie gerade in der Schlichtung, und die vierte Runde, die Runde nach der Schlichtung, wird am 5. April stattfinden. Und ich muss sagen, wenn ich mir angucke, dass unsere ErzieherInnen, die unter TVED fallen, größtenteils, dass bei denen innerhalb der ersten 5 Jahre ein Drittel das Berufsfeld verlässt, dann muss ich an dieser Stelle tatsächlich nachjustieren. Und dann muss ich sagen, wir müssen diesen Beruf attraktiver machen. Und das werden wir ganz bestimmt nicht machen, indem wir die Gruppengrößen vergrößern, indem wir irgendwelche Regeln, die wir haben, wie die Qualität in Kitas gesichert werden soll, indem wir die schleifen, weil wir sagen, wir haben zu wenige ErzieherInnen und wir haben zu wenig Kita-Plätze, weil uns dann nämlich noch die letzten ErzieherInnen von der Stange gehen, sondern wir müssen tatsächlich dafür sorgen, dass die Arbeitsbedingungen so sind, dass die Leute gerne und zwar dauerhaft in diesem Beruf bleiben. Das zweite ist, dass wir wirklich gucken müssen, dass wir die Kitas so ausstatten, dass sie gut arbeiten können. Es gibt Kitas, die haben ganz besondere Bedarfe, und es gibt Kitas, bei denen ist die Welt noch einigermaßen in Ordnung. Wenn wir davon ausgehen, dass wir die Kitas, in denen besondere Bedarfe sind, besser ausstatten müssen, indem wir da die Inklusion entsprechend ausstatten, indem wir auch andere Unterstützung noch mit reingeben, zum Beispiel Kita-Sozialarbeit oder zum Beispiel auch für die Eltern noch irgendwelche Informationsmöglichkeiten, Unterstützungsmöglichkeiten. Das ist eine niederschwellige Art, tatsächlich einerseits die Kinder zu stärken und zu schützen und andererseits auch an die Eltern zu erreichen und den Eltern die Unterstützung zu geben, die sie brauchen, damit sie in einer Verantwortungsgemeinschaft ihre Kinder bestmöglich ins Leben entlassen können. Sonst lassen wir diese Eltern alleine. Und du hast angesprochen, wir haben deutlich zu wenig Kita-Plätze. Wir haben ja gesehen, dass in Baden-Württemberg in den letzten Jahren der Kita-Besuch von 98% auf 90% gesunken ist. Mir fehlt der Aufschrei aus der Landespolitik, also vor allem aus der Landesregierung an der Stelle. Das muss ein Alarmzeichen sein. Wir verlieren gerade 10% unserer Kinder, die nicht in die Kita gehen und die aber schon Bildung bekommen könnten, deren Bildungsanspruch vor der Schule nicht erfüllt werden kann, weil sie keinen Kita-Platz haben. Und dann wird jetzt stattdessen halt so ein bisschen nachjustiert, so im letzten Kita-Jahr. Diejenigen, die jetzt bei irgendwelchen Sprachtests durchgefallen sind, die bekommen zusätzliche Sprachförderung. Wir würden vieles davon oder wir könnten vieles davon vermeiden, wenn wir tatsächlich alle Kinder erreichen würden und wenn wir dann tatsächlich auch alltagsintegriert Sprachbildung betreiben könnten in gut ausgestatteten Kitas, die am besten auch noch Sprachkitas sind.
Ja, das sehe ich genauso, gerade was das Thema Attraktivität und Wertschätzung für den Beruf angeht, egal ob es jetzt der Erzieher- und Erzieherinnenberuf ist oder der Lehrerberuf. Wir haben natürlich eine gesellschaftliche Situation, in der da nicht immer die größte Wertschätzung besteht, aber auch die Attraktivität der Arbeitsbedingungen. Und du hast es vorhin gesagt, wenn die Gruppengrößen verändert, und zwar nach oben verändert werden, und es dann mit einem Begriff wie Experimentierklausel verbrämt wird, ich glaube, das ist der falsche Weg, weil ich merke ja, wenn ich mit Vertretern von von Städten und Gemeinden redet, die ja oft die Probleme haben, auch die Träger, die freien Träger, dann merkt man ja, in welchen Nöten die sind. Genau. Aber die wenigsten glauben, dass durch ein Absenken von Standards es besser wird. Ganz im Gegenteil, dass einem dann die Leute weglaufen. Und deswegen glaube ich, ist da die Landesregierung auch gut beraten, die Standards im Blick zu behalten und nicht zu versuchen, quasi die Zitrone immer weiter zu pressen, weil ich glaube, das könnte schiefgehen. Und gerade auch die Frage der Arbeitsbedingungen. Ich denke mal, im Grundschulbereich, das gab es noch nie, dass man Grundschulplätze nicht besetzt kriegt, so wie jetzt aktuell. Und da spielt halt die Bezahlung auch eine Rolle. Wir fordern ja auch die Entlohnung nach A13 im Grundschulbereich. Und ich glaube, das ist ja auch eine der Kernforderungen der GEW, gerade was Attraktivität der Arbeitsbedingungen in der wichtigen Grundschule angeht.
Also die A13, E13 für Grundschullehrkräfte sind eine unserer Kernforderungen und zwar wirklich schon seit sehr, sehr langen Jahren. Und wir sind in Baden-Württemberg eins der drei letzten Bundesländer, was es nicht bezahlt. Wir sagen gleichzeitig dazu, wenn es um Attraktivität dieses so wichtigen Berufs geht, dass wir auch die Leute nach dem Vorbereitungsdienst nicht in die Arbeitslosigkeit entlassen dürfen. Das heißt, die Sommerferien müssen bezahlt werden zwischen Referendariat und dem Antritt der ersten Stelle. Im Moment werden die Leute in wirklich prekäre Situationen geworfen, weil sie nach dem Referendariat, was kräfteraubend ist und wo sie wirklich erholungsbedürftig sind, erstmal in die Situation geworfen werden, dass sie keine Bezahlung haben über die Sommerferien, aber selbstverständlich gerne schon Unterricht oder Dinge vorbereiten sollen für den ersten Schultag, der dann eben am Ende dieser Arbeitslosigkeit steht. Also so geht man mit Leuten einfach auch nicht um. Was ich jetzt gern von dir wissen würde, du hast vorhin das Thema Startchancen genannt, auch in Richtung frühe Bildung. Ja. Es ist auch schon mal irgendwie durchgesickert, dass eventuell ein Startchancenpaket für Kitas geplant ist. Wie sieht es aus? Gibt es da weitere Informationen jetzt aus den Koalitionsgesprächen oder muss ich da noch ein paar Wochen warten, bis da vielleicht was kommt?
Also da kann ich augenzwinkernd erstmal antworten. Das Thema hat in meiner Arbeitsgruppe keine Rolle gespielt, weil die Zuteilung der Themen anders war. Das war leider so. Beim letzten Mal war es anders. Ich hatte letztes Mal die Leitung für den gesamten Bildungsbereich. Diesmal war die Aufteilung der Ressorts quasi sehr nah an den Geschäftsbereichen der Ministerien. Und damit war das BMBF, das eben dann nicht für die Kitas zuständig ist in der Berliner Logik. In der Berliner Logik ist für die Kitas das Familienministerium zuständig. Deswegen kann ich jetzt erstmal sagen, ganz locker und flockig, war in meiner Arbeitsgruppe nicht ressortiert. Ich kann aber aufs Sondierungspapier verweisen. Da steht etwas über das Startchancenprogramm. Da steht nämlich auf die Kitas ausweiten. Und ohne dass ich jetzt was verrate, dürfte klar sein, was im Sondierungspapier steht, gilt, dass auch im Koalitionsvertrag, wenn er denn dann in 2 bis 3 Wochen fertig verhandelt ist, wahrscheinlich etwas zu Startchancenprogramm in Kitas steht. Da geht es dann sicherlich auch um Details, wie die Frage, nach welchen Kriterien wird da Geld verteilt und was soll damit gemacht werden. Aber ich würde mal sagen, ich bin da guter Hoffnung, was dieses Thema angeht. Aber was mich noch interessieren würde, Monika, wir haben ja über die Frage auch der Personalnot gesprochen. Und ich bin, wenn ich an Schulen bin, rede ich ja auch viel mit Lehrkräften. Man hat es auch im persönlichen Umfeld und redet ja darüber. Und ich wundere mich immer noch, wie wir in unserem Bildungssystem mit der Ressource Lehrer oder Lehrerin umgehen. Denn man schickt Menschen dann auf eine Universität oder pädagogische Hochschule, um sie pädagogische Arbeit lernen zu lassen. Und am Ende setzt man sie an der Schule als, ich sage jetzt mal despektierlich, eierlegende Wollmilchsau ein. Der Lehrer soll nebenher die IT verwalten, der Lehrer soll Verwaltungsarbeiten machen, der Lehrer soll die Arbeit vom Schulsozialarbeiter möglichst auch noch. Also so dieses, und viele Lehrer haben das ja auch irgendwie verinnerlicht, dass an der Schule eigentlich nur Lehrkräfte und Schüler sind. Und wenn ich in Bildungssystemen bin, ich habe mir mal auch das kanadische Bildungssystem vor Ort angeschaut, dann sagt man mir dort, etwa die Hälfte meiner Mitarbeiter an der Schule sind Lehrkräfte. Die sind im Kern für pädagogische Arbeit zuständig. Und ich habe ganz viele Angehörige anderer Kompetenzbereiche, die sozusagen die Lehrer unterstützen in ihrer Arbeit, indem sie zum Beispiel als Schulsozialarbeiter, als Schulpsychologe, als jemand, der für Verwaltungstätigkeiten zuständig ist. Also sehr viel mehr das arbeitsteilige Arbeiten an einer Schule. Das stößt bei uns ja auch schon in der Finanzierungslogik an Grenzen, weil das Land ist sozusagen fürs Personal, für das lehrende Personal zuständig und die Kommunen sind eigentlich für alles andere zuständig. So, also ich muss ja irgendwann mal diese alte dogmatische Abgrenzung durchbrechen, wenn ich in eine arbeitsteiligere, moderne Schule will. Wie wird so ein Thema, ich spreche natürlich das Thema Multiprofessionalität an der Schule an, wie wird das Thema bei der GEW diskutiert? Wird es eher als, wie soll ich sagen, als ein Angriff auf das, was im Moment als Bestand da ist, also den Status der Lehrkraft, wird angegriffen oder wird es als eine Entwicklungschance sehr positiv betrachtet? Wie würdest du da die Diskussion in der GEW betrachten?
Also, Entschuldigung. Wir haben in der GEW ja die klare Situation, dass wirklich viele, viele Meldungen von Arbeitsüberlastung von Lehrkräften bei uns ankommen. Und zwar so besorgniserregend viele, dass wir deswegen uns verschiedene Themen geöffnet haben, wo wir vor 2, 3, 5 Jahren vielleicht noch nicht ganz so in die Richtung hätten diskutieren wollen. Wenn es darum geht, Lehrkräfte zu entlasten, dann ist völlig klar, ich muss gucken, was kann alles im Verwaltungsbereich weggenommen werden von diesen Lehrkräften, weil wir sehen, dass der Anteil der Arbeitszeit, wenn sie erfasst wird, tatsächlich die in den Unterricht oder in die Unterrichtsvor- und Nachbereitung fließt, deutlich zurückgegangen ist im Vergleich zu früher und stattdessen eben andere Aufgaben deutlich dazugekommen sind. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir multiprofessionell arbeiten, um Lehrkräfte auch zu entlasten. Und wir müssen natürlich dann aber auch gucken, dass die Arbeitsbedingungen derjenigen, die diese Entlastung in die Schulen reintragen, indem sie dann eben Verwaltungstätigkeiten oder anderes erledigen, dass die auch fair sind und dass die gut bezahlt werden, damit sie auch, ich habe es vorhin bei ErzieherInnen gesagt, damit die uns erhalten bleiben und nicht schnell irgendwo anders hin abwandern, weil wir ja sehen, dass der Fachkräftemangel jetzt mittlerweile in vielen Bereichen zuschlägt und wir einfach eine starke Konkurrenz haben. Klar ist aber auch, wir reden von verschiedenen Professionen und da unterscheiden wir uns ein bisschen von dem, wie die Landesregierung im Moment redet. Sie redet auch von multiprofessionellen Teams und spricht aber oft davon, dass dann einfach viele Köpfe in die Schule reinkommen und da sind dann zum Teil auch Menschen dabei, die einfach ganz ohne irgendeine entsprechende Ausbildung, egal ob im pädagogischen Bereich oder was auch immer, in die Schule kommen. Natürlich können viele Menschen auch wunderbar unterstützen, wenn sie in der Schule sind, aber das kostet ganz viel Aufwand in der Kommunikation, in der Kooperation. Und auch das muss wieder von den Lehrkräften geleistet werden, die sowieso überlastet sind. Von daher müssen wir gucken, wenn wir über multiprofessionelle Teams sprechen und wer da alles wie in die Schulen reinkommen kann. Erstens, welche Schularten, welche Schulen, an welchen Standorten brauchen was, damit sie entlastet werden und was kann alles abgegeben werden. Und es ist kein Angriff auf die Lehrkräfte, dass sie ihre Arbeit zu schlecht gemacht hätten, sondern es ist tatsächlich die Sicht auf die Dinge, die Lehrkräfte arbeiten zu viel. Wir müssen ihnen etwas von den Schultern nehmen, damit sie ihren Job gut machen können und damit sie gesund bleiben können.
Gut, also wie gesagt, das sind auch Themen, die aus meiner Sicht nicht nur auf Landesebene, sondern da übergreifend diskutiert werden müssen, weil es auch mit Traditionen zu tun hat. Und irgendwann muss man Traditionen auch mal hinterfragen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Monika, jetzt machen wir einen kurzen Break und ich möchte von dir jetzt einfach auch noch wissen und Soundcheck Politik, der Name kommt ja nicht von ungefähr. Was sind denn so die musikalischen Vorlieben, die du hast, wenn du dich vielleicht unbeobachtet fühlst beim Joggen oder unter der Dusche oder wenn du mal laut losträllerst oder mitsingst? Was ist denn so, ich sage jetzt mal, deine Musik, mit der man dich abholen kann, würde man neudeutsch sagen?
Also wenn du mir richtig, richtig gute Laune machen möchtest, dann gibst du mir die Ärzte zu hören. Das ist mir tatsächlich mal aufgefallen, als ich im Klassenzimmer als Eröffnung einer kleinen, also einer Lerneinheit, den Schrei nach Liebe gespielt habe und ich konnte nicht stillstehen, sondern ich habe dann angefangen mitzuwippen und meine Klasse hat große, runde Augen gekriegt und gemeint, Frau Stein, Sie hören sowas? Ja. Also die Ärzte, alles was Punk ist, alles was Metal ist, alles was Rock ist, damit kannst du mir gute Laune machen. Und ich habe deutlich zu wenig Zeit, um viel auf Konzerte zu gehen oder sowas. Deswegen bin ich totaler Fan von irgendwelchen kleinen Festivals. Hier gibt's in der Nähe von Freiburg, ich komme ja aus Freiburg, dort, wo ich aufgewachsen bin, in Kirchzarten, gibt's einmal im Jahr am letzten Wochenende der Sommerferien das Rock am Bach Festival, wo ich total glücklich bin, wenn ich tatsächlich 2 oder 3 Tage dabei sein kann und dort die verschiedenste Musik. Also ursprünglich war das auch Rock und war das Punk. Mittlerweile haben die eine große Bandbreite, aber eben auch viel von lokalen Bands, die sie da auftreten lassen. Und es gibt einen Club in Freiburg, in den ich gerne gehe, wenn ich irgendwie mal die Zeit habe. Und die spielen auch diverseste Musik. Womit du mich jagen kannst, ist Xavier Naidoo und Genossen. Also da kriegst du mich ganz schnell in ganz schlechte Laune.
Sehr gut. Dann könnte es sein, wir treffen uns auf Konzerten in der Tat, weil alles, was 80er Jahre war, so Punk, also meine Wurzeln liegen auch in den 80ern, da könnten wir uns tatsächlich über den Weg laufen. Und wenn du Ärzte sagst, ich finde, auch diesen Song Demokratie, den sie vor letztes Jahr rausgebracht haben, genial, wirklich auch sprachlich, literarisch wertvoll und dazu noch eine fröhliche Musik, die aber ein ernstes Thema aufnimmt. Also finde ich stark. Liebe Monika, herzlichen Dank für diesen ersten Teil. Jetzt gehen wir in den Soundwechsel und dieses Mal wird kein Kollege aus meiner Landtagsfraktion, sondern Frank Orten von der GEW uns etwas über das heutige Thema sagen.
Der Soundwechsel.
Soundwechsel passt zur Bildungspolitik derzeit ganz gut. Leider. Denn mir scheint gerade ein Wechsel zurück in die 80er Jahre stattzufinden. Mit der Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium ging eine Verschärfung der Übergangsregeln auf dieses einher. Der Elternwille alleine zählt nicht mehr. Kompass, Navi, ich bekomme den Eindruck, man bräuchte diese Instrumente, um nicht vollkommen im Nebel zu stochern. Die Ergebnisse von Kompass 4 in der Mathematik brauche ich nicht weiter zu kommentieren. Hier wurde bei den nicht nur mathematischen Anforderungen ins Blaue geschossen. Und irgendwie scheint das Kultusministerium bei dieser doppelten Rolle rückwärts die anderen Schulen, welche das Abitur nach 9 Schuljahren anbieten, aus dem Blick verloren zu haben. Sprich, berufliche Gymnasien und Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe. Dass im Windschatten dessen an den anderen Schulen mit Sekundarstufe 1 herumgewerkelt wird, ohne dass auch nur die Vision einer zukunftsträchtigen, gemeinsamen, neuen Sekundarstufe 1 erkennbar wäre, ist eine vertane Chance. Von einer zweiten Säule neben dem Gymnasium kann man nicht reden. So stehen re-reformierte Realschulen, Werkrealschulen ohne Werkrealschulabschluss und Gemeinschaftsschulen nebeneinander. Eine Rückkehr zur alten Dreigliedrigkeit ist für mich erkennbar und wissenschaftliche Erkenntnisse scheinen nur so lange zu gelten, solange sie von der Landesregierung zum eigenen Nutzen in Szene gesetzt werden können. Konsequenzen werden nicht daraus gezogen. Die Rolle Rückwärtsreform, hoppladihopp, wurde in kürzester Zeit umgesetzt und Schulen gingen nur kurz vor knapp notwendige Informationen und Formulare zu. Konsequentes Nichtbedenken der Arbeitsbelastung an Schulen. Dieses Ausblenden der Situation an Schulen erscheint symptomatisch. Ein Beispiel. Nachdem ein Kind furchtbarerweise im Schwimmunterricht ertrunken ist, erwarten Lehrerinnen und Lehrer von ihrem Ministerium klare Ansagen, wie sie sich im Schwimmunterricht zu verhalten haben, damit so etwas nicht wieder vorkommt und die Lehrkräfte sich selber sicher fühlen. Die Veranstaltung dazu kommt von der GEW, nicht vom Kultusministerium.
Ja, und wir sind wieder zurück bei Soundcheck Politik und unterhalten uns heute mit Monika Stein über das weite Feld der Bildungspolitik und dem, was gerade auch hier in Baden-Württemberg passieren müsste. Und Monika, wir haben uns über das Thema Lehrkräftemangel unterhalten, auch über die Möglichkeiten, wie man da rangehen könnte. Ein Thema, das mich auch immer umtreibt seit meiner Zeit als Kultusminister, ist das die Frage der Schulleitungen. Ich habe ganz oft bei Schulbesuchen sehr schnell gemerkt, wie eine Schule tickt, wenn ich nämlich den Schulleiter erlebt habe. Und ich glaube, wir brauchen an der Stelle wirkliche Motoren, die auch das Thema Schulentwicklung, Unterrichtsentwicklung im Blick haben, die aber vor allem auch ihre Beschäftigten, ihre Lehrkräfte, ihren ganzen Apparat mitnehmen auf diesem Veränderungsprozess. Wie siehst du da die aktuelle Situation in Baden-Württemberg? Wir wissen, viele der Schulleiterstellen sind unbesetzt aktuell, gerade auch im Grundschulbereich, weil es eben auch nicht attraktiv genug ist. Wo siehst du da einen Schlüssel oder ein Hebel, das man ansetzen könnte, um Menschen wieder zu gewinnen, und zwar die richtigen zu gewinnen, damit wieder mehr sich auch für die Rolle einer Schulleitung interessieren würden?
Also ich gebe dir völlig recht, dass ohne eine gute Schulleitung Schulen es schwer haben, dass sie gute Orte für Lehrkräfte, Schulentwicklung und auch damit für ihre SchülerInnen sind. Und wir haben tatsächlich die Situation in Baden-Württemberg, dass der Beruf oder die Berufung einer Schulleitung nicht attraktiv genug ist. Wir haben gesehen, dass unsere vorige Kultusministerin Frau Eisenmann ein Schulleitungsentlastungskonzept auf den Weg gebracht hat, was bis heute nicht fertig umgesetzt ist und was tatsächlich auch schmerzhaft fehlt bei den Schulleitungen. Die bräuchten Schulleitungsentlastungsstunden und zwar in größerer Menge, als sie bisher haben. Sie bräuchten eine Entlastung von den zahlreichen Verwaltungsaufgaben, die oft sinnvolle Dinge abfragen, muss man auch dazu sagen. Es ist nicht alles Blödsinn, was da abgefragt wird oder was sie ausfüllen müssen, welche Statistiken und so weiter. Aber das müsste nicht alles eine Schulleitung ausfüllen. Dafür könnten auch andere Menschen eingestellt werden, die nicht noch den Beruf sozusagen der Schulleitung, der Person, die auch noch ein paar Stunden Unterricht gibt, die auch in den Unterricht reinguckt von anderen Lehrkräften und auch die Anleitung von Lehrkräften auf dem Programm hat. Wenn wir wollen, dass Schulen sich wirklich gut entwickeln, müssen wir die Schulleitungen so qualifizieren und müssen sie so ausstatten, dass sie wirklich gut in die Schulentwicklung investieren können und uns auch gesund erhalten bleiben. Und natürlich ist auch die Frage der Bezahlung an der Stelle auch nicht unwichtig, wenn ich mir angucke, dass Grundschulleitungen nicht unbedingt immer so viel mehr verdienen als vorher, wenn sie dann eine Grundschule leiten und aber deutlich mehr auf dem Tableau haben und deutlich weniger Zeit im Unterricht verbringen, den sie vorher meistens gerne gemacht haben, dann ist der Job einfach nicht attraktiv genug.
Mhm. Und jetzt haben wir uns mal eine Weile aus der Perspektive der Personen, die in der Schule arbeiten, unterhalten. Also über die Lehrkräfte, auch über die Schulleiterinnen und Schulleiter. Und jetzt würde ich gerne mal mit dir den Perspektivwechsel machen, nämlich auf die Frage, das Kind in den Mittelpunkt zu stellen. Weil ich glaube, dass wir bei allen bildungspolitischen Debatten, ich merke das ja selbst im Land, sehr oft von Strukturen her denken und aus meiner Sicht viel zu wenig von denen, die Adressat eigentlich guter Bildung sein sollen, nämlich von den Kindern her zu denken. Also die Frage, ich sage es mal ganz hart, bildungspolitische Debatten sind oft davon geprägt, in welche Schublade passt jemand am besten. Und ich finde, dieses Schubladendenken ist eines der Grundprobleme. Wir müssen uns ja dem Bildungserfolg, der sehr individuell sein kann, von der Person, vom Kind, vom Jugendlichen her nähern. Und deswegen für mich eine Frage, die jetzt vielleicht ein bisschen auf die nächste Abstraktionsebene geht. Wir stellen ja bei Studien fest, dass das baden-württembergische Bildungssystem, so wie es strukturiert ist, eines der ungerechtesten ist, weil der Bildungserfolg eines Kindes sehr, sehr stark, jedenfalls stärker als in anderen Ländern Europas, aber auch weltweit, von der Herkunft eines Kindes, also von den materiellen Möglichkeiten der Eltern eines Kindes, ich sage jetzt mal hart, vom Geldbeutel der Eltern abhängt. Und jetzt würde ich von dir gerne wissen, was sind aus deiner Sicht die 2, 3, 4 Stellen, an denen unser Bildungssystem verändert werden müsste, um diese Frage der herkunftsbedingten Benachteiligung besser in den Griff zu kriegen, als wir das bisher tun?
Also das eine haben wir vorhin schon angesprochen, wenn ich auf die frühe Bildung gucke, und das ist der Bereich, wo ich am meisten Effekt erziele und wo ich den Kindern am meisten Unterstützung geben sollte eigentlich, dann ist klar, ich muss alle Kinder erreichen. Ich muss alle Kinder in der Kita erreichen, dass alle Kinder die Chance haben, in der Kita zu leben, zu lernen, zu lachen und alles, was sie da brauchen. Das zweite ist, dass ich, wenn ich auf Grundschulen gucke, natürlich gucken muss, dass ich die Grundschulen so ausstatte, dass sie allen Kindern gut gerecht werden können. Bisher haben wir es so, dass die Kinder nach der Kita oder ohne Kita-Vorerfahrung in die Grundschule kommen, dort in Klassen kommen, wo die Vielfalt sehr, sehr groß ist, wo die Lehrkräfte nach bestem Wissen und Gewissen alles geben, um dieser Vielfalt der Kinder gerecht zu werden, sie so individuell wie möglich zu fördern, wenn Kinder mit Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf dabei sind, oft auch die Schwierigkeit auftaucht, dass zu wenig Inklusionsfachkräfte vor Ort sind, um da die Unterstützung zu liefern, die einfach auch notwendig ist. Und wir lassen tatsächlich die Kinder und auch die Lehrkräfte in dieser Situation allein, weil die Rahmenbedingungen nicht so sind, wie sie sein müssten, damit eben die Kinder bestmöglich individuell dort ankommen können, wo sie überhaupt in die Schule starten. Und dann hat die Landesregierung jetzt letztes Jahr eine riesengroße Chance vorbeiziehen lassen, ohne sie zu ergreifen. Es wurden Änderungen im Schulsystem ab Klasse 5 vorgenommen und die wurden in einem Klein-Klein vom Feinsten vorgenommen. Da wurde die Chance verpasst, tatsächlich sich die Schulstruktur, die wir in Baden-Württemberg haben, die ungerecht ist, anzugucken und mal einen richtigen Wechsel vorzunehmen. Das wäre nicht so schnell gegangen wie das Klein-Klein, was Sie jetzt vorgenommen haben. Deswegen haben Sie sich fürs Klein-Klein entschieden und vielleicht hatten Sie auch nicht die Idee, wie ein Nicht-Klein-Klein aussehen könnte, ohne die Koalition auseinanderzureißen. Jedenfalls ist diese Chance vorübergegangen. Wir müssen darüber sprechen, wie wir Kinder und Jugendliche auch ab Klasse 5 besser und individueller begleiten und fördern können. Und das geht nicht, indem wir jetzt noch weitere Zerfledderungen in unserem zergliederten Schulsystem einziehen.
Also du sprichst natürlich, und das sehe ich auch so, erstmal die erste Phase in der Bildungsbiografie eines Kindes an, frühkindliche Bildung, als Bildung zu begreifen. Da müssen wir sicherlich auch drüber diskutieren. Wir haben in der Vergangenheit gesagt, das ist irgendwie eine Betreuungsleistung, die von den Kommunen erbracht wird und die kostet dann irgendwie auch noch Geld. Wenn ich sage, es ist Bildung, dann ist es Teil des staatlichen Bildungsauftrags und dann muss ich ja auch die Frage stellen, warum kostet es eigentlich zusätzliches Geld? Ja, also diese Debatten muss ich ja dann führen, konsequenterweise. Die Frage der Grundschulen haben wir gerade schon erörtert. Ich glaube, die Grundschule ist ein Ort, an dem die Kinder mit ganz unterschiedlicher Begabung zusammen sind. Aber du sagst es eben, wir haben ganz unterschiedliche Lernvoraussetzungen in Grundschulklassen. Also die Statistik sagt 19 Kinder pro Grundschulklasse in Baden-Württemberg. So. Und wie heißt es beim Statistiker so schön, der Durchschnitt ist ein Lügner. Es gibt Klassen, die sind mit 28 Kindern proppevoll. Die sind oft in städtischen Milieus und dort mit Kindern, die vielleicht auch ganz große Herausforderungen haben, auch was die Diversität in den Klassenzimmern angeht. Und wenn der Durchschnitt bei 19 liegt, dann wissen wir, es gibt auch viele Klassen, die sind sehr, sehr klein. Und da ist für mich halt immer auch die Gerechtigkeitsfrage, ist es gerecht, wenn, ich sage jetzt mal, ein Kind in einer Klasse sitzt mit 12 Kindern, dann hat das Kind 1/12 Lehrer für sich. Wenn ein Kind in einer Klasse mit 28 sitzt, dann hat das Kind 1/28 Lehrer für sich. Das heißt, ich setze für das eine Kind doppelt so viel Ressource ein wie fürs andere. Vielleicht braucht aber das Kind in der größeren Klasse eigentlich viel mehr einen Einsatz. Das heißt, wir kommen ja ganz schnell auch wirklich an Gerechtigkeitserwägungen. Und ich glaube, wir müssen uns da ehrlich machen. Und bei der Debatte über die Bildungsreform, du hast die Bildungsallianz vom vergangenen Jahr angesprochen, es war ja der Versuch, genau das zu tun, nämlich auch die unangenehmen Fragen mal gemeinsam zu beantworten. Die Regierung hat sich einen schlanken Fuß gemacht, hat sich lieber eingeschlossen im stillen Kämmerlein und hat dann, ich sage jetzt mal, einen politischen Formelkompromiss geschlossen, wo viele den Kopf schütteln, weil sie sagen, es passt ja doch wieder irgendwie hinten und vorne nicht zusammen. Und dann hat man gesagt, das ist jetzt die größte Reform der letzten 20 Jahre, was ich für absurd halte als Aussage. Und jetzt zuletzt ja auch die Debatte um dieses Thema Grundschulempfehlung und Kompass 4. Wie hast du das wahrgenommen? Weil ich finde, dieses Thema war quasi eine symptomatisch dafür, dass diese Reform in Anführungszeichen nicht fertig gedacht war und eigentlich fast mehr Probleme bereitet, als sie Probleme löst. Wie hast du das aus Sicht der Lehrkräfte wahrgenommen, diese Debatte Grundschulempfehlung und Kompass 4?
Also Grundschulempfehlung, die verbindliche Grundschulempfehlung ist nicht mit Segen behaftet, würde ich jetzt mal so sagen. Wir haben uns von Anfang an dagegen ausgesprochen. Deswegen wurde uns von Kultusministeriumsseite auch erstmal unterstellt, dass ja typisch ist, dass von uns dann auch Kritik kommt, als Kompass 4 durchgeführt wurde. Und es waren ja verheerende Rückmeldungen, die wir da bekommen haben. Wir haben innerhalb von einem Tag über 1100 Rückmeldungen bekommen auf eine Umfrage, die wir gemacht haben bei unseren Grundschullehrkräften, weil wir wissen wollten, es kam schon Unmut an. Wir wollten wissen, wie sieht es denn aus? Und der Unmut war riesengroß, weil die Belastung einerseits in die Schulen reingekommen ist, dass durch Kompass 4 sozusagen ein Prüfinstrument, was übers Knie gebrochen war, was nicht also wirklich nicht fertig durchdacht oder fertig gestaltet in aller Ruhe war, in die Schulen gekommen ist, weil die Kinder zu einem bestimmten Zeitpunkt gefühlt eine Leistung erbringen mussten, um sich dann die Qualifikation zu holen, dass sie aufs Gymnasium gehen können. Das heißt, alles das, was wir durch den Wegfall der verbindlichen Grundschulempfehlung 2012 gewonnen haben, dass Eltern und Lehrkräfte auf Augenhöhe über den besten Weg für die Kinder reden konnten, ist uns verloren gegangen an der Stelle und stattdessen kam ein wahnsinniger Druck rein. Und wir haben es gerade von Schulleitungen gehabt, was die an Organisationsaufwand hatten, an Verwaltungsaufwand, wo sie dann welche Ergebnisse reintragen mussten, unter welchen Hochsicherheitsvorkehrungen tatsächlich diese Kompass 4 Aufgaben an die Schulen kamen und wie die dann gedruckt werden mussten und zum Teil musste ins Rathaus gerannt werden, weil der Drucker in der Grundschule nicht getan hat und so weiter und so fort. Also da kam ein Druck in die Grundschulen rein, der dort nichts zu suchen hat. Ich würde aber gerne auch noch was sagen zu dieser Gerechtigkeitsfrage, die du aufgeworfen hast. Du hast es richtig benannt und gleichzeitig ist auch klar, wenn ich mir unser Land angucke, dann haben wir auch noch ganz viele Kinder, die zum Beispiel keinen Religionsunterricht besuchen in der Grundschule, wo ein riesengroßes an der Stelle wirklich nur Betreuungsproblem in den Schulen herrscht, weil kein Bildungsproblem ist, weil wir keinen Ethikunterricht in der Grundschule haben, obwohl der schon lange angekündigt war, dass er endlich mal umgesetzt werden wird. Das heißt, wir verlieren an der Stelle tatsächlich auch eine Chance, Kindern Bildung zu geben in einem wichtigen Bereich, wo wir sie erreichen sollten. Und das andere ist, dass wenn ich mir landesweit angucke, wie unsere Grundschulen ausgestattet sind mit ausgebildeten Lehrkräften oder überhaupt mit Lehrkräften, muss ich sagen, auch da haben wir ein Gerechtigkeitsproblem. Es gibt so Hotspots, wo alle hinwollen. Dort haben wir jede Menge sehr gut ausgebildete Lehrkräfte, die ihr Studium hinter sich haben, ihren Vorbereitungsdienst hinter sich haben, die ausgebildete wissenschaftliche Lehrkräfte sind. Und dann haben wir Bereiche in Baden-Württemberg, wo wir auch an den Grundschulen etliche Menschen finden, die keine ausgebildeten Lehrkräfte sind. Und auch da würde ich sagen, es darf doch nicht vom Wohnort abhängen, ob ich Glück oder Pech habe in meinen Bildungschancen. Also es darf für uns nicht vom Elternhaus abhängen und von der Bildungsnähe oder dem Reichtum, aber es darf auch nicht vom Wohnort abhängen.
Absolut. Und es steht ja sogar in der Landesverfassung, dass eine Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse gewährleistet sein muss. Und die haben wir halt definitiv nicht. Und ich glaube auch gerade in dem Bereich der Schulen, es gibt ja dieses, ich sage jetzt mal, diese abstrakte Einsicht, eigentlich müssten die besten Lehrkräfte in den Schulen sein, wo es die größten Herausforderungen gibt. Und eigentlich haben wir es ganz oft genau andersrum, weil die Leute halt, es ist im Moment eben auch so, wenn du einen Mangel an Bewerbern hast, sich es auch aussuchen können, ein Stück weit, wo sie hingehen. Und da müssen wir das Individualinteresse natürlich von dem, was wir alle für ein Interesse ans Bildungssystem stellen, unterscheiden. Aber ich glaube, der Anspruch muss sein, dass wir mit mehr Geld, es wird nicht ohne mehr Geld gehen, ein besseres Bildungssystem bauen müssen, weil wir in Baden-Württemberg diese Ressource Bildung einfach brauchen, um dieses Land auch für die Zukunft gut aufzustellen. Und deswegen würde ich dich jetzt zum Abschluss, liebe Monika, fragen, ich bin jetzt keine Fee, aber wenn du dir jetzt wünschen dürftest, was in einem Bundeskoalitionsvertrag stehen sollte, und jetzt gucken wir mal über den Tellerrand hinaus, was nächstes Jahr, wenn eine Landtagswahl vorbei ist, eine Landesregierung sich vornehmen sollte. Was wären dann die zwei Wünsche? Einmal Bund, einmal Land.
Also Bund 130 Millionen Milliarden Sondervermögen für Bildung, damit tatsächlich alle Bildungseinrichtungen in Deutschland die Chance haben, dass sie einigermaßen auf den Stand kommen, was die baulichen Voraussetzungen betrifft. Und der Wunsch ans Land ist, nehmt die Bildung ernst und in den Mittelpunkt eures Interesses und nehmt genügend Geld in die Hand, damit die Bildung wirklich gut ausgestattet werden kann. Eine Veränderung oder eine Verbesserung mit Kostenneutralität kann nicht klappen.
Das klingt hervorragend, liebe Monika. Das würde ich auch als Schlusswort so stehen lassen. Ich danke dir ganz herzlich für den heutigen Besuch in meinem Podcast. Drücke dir ganz fest die Daumen. Du hast in einer Woche die Landesdelegiertenkonferenz der GEW in Sindelfingen, wenn ich es richtig weiß. Ja. Da drücke ich dir fest die Daumen. Du kandidierst wieder als Landesvorsitzende. Ich drücke dir die Daumen und freue mich auch auf die weitere Zusammenarbeit. Und wenn ihr mögt, folgt mir gerne auf Social Media. Ihr findet mich unter Andreas Stoch. Und wenn ihr Wünsche, Anregungen und Fragen habt, dann schreibt mir einfach an podcast@spd.landtag-bw.de. Liebe Monika, wir kämpfen weiter für gute Bildung in Baden-Württemberg. Dir alles Gute. Bis bald.
Danke dir auch. Alles Gute.
Super.